Ja, und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe schon vom Brücke-Cast. Ja, in diesem Format hier auf dem Spätzle Valley-Kanal sprechen wir mit spannenden Menschen aus Baden-Württemberg über ihre Projekte, über ihre Unternehmungen. Das hat sich nicht geändert, das machen wir schon immer. Was aber Neues, sie werden gegeneinander antreten in einem Duell. In dem Spätzle Valley-Gründerinnen-Duell.
Ja, und dabei, Basti, du weißt es, senden wir direkt aus der alten Umkleidekabine hier im Herzen der Brücke Stuttgarts. Und zwar ist die Brücke ein Ort für alle Kreativen, für alle Gründungsinteressierten aus der Region Stuttgart. Und da haben wir jetzt unser neues Studio. Wir haben zwar noch keine UKW-Welle, aber wir haben heute wieder tolle Gäste und wir haben die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart, ja, die uns backt und mit der wir hier die dritte Staffel bzw. den Brücke-Cast aufnehmen dürfen.
Was euch bestimmt interessiert ist, wer ist denn heute zu Gast? Und das sagen wir euch jetzt, denn wir haben wieder zwei spannende Gründer am Start. Zum einen Moritz Bittner. Er hat 2017 den Familienbetrieb übernommen, die Roland Bittner GmbH, ein Unternehmen, das Verpackungslösungen anbietet. Und 2021, da hat er sich dann in die Welt der Startups begeben und Formery gegründet. Formery digitalisiert als B2B-Plattform die traditionelle Tiefziehbranche. Was genau Tiefziehteile sind und es mit dieser Branche auf sich hat, das erfahren wir bestimmt gleich. Aber so viel kann ich sagen, Moritz ist der Verpackungswelt treu geblieben.
Ganz genau. Und der zweite Gast, Stoff. Soll ich sagen, hat er mir gesagt, Stefan Büttner ist heute auch hier, er ist quasi ein Tausendsasser, kann man schon so sagen, dass du das bist, finde ich. Zumindest, wenn ich deine Vita lese. Du hast schon quasi gefühlt, finde ich, 50 Unternehmen gegründet. Du bist der Gründer von I Love Sushi, der Gründer von Applauschen, von Busy Mom und von Brightside. Das alles managst du wahrscheinlich gleichzeitig und wir sind sehr gespannt, wie du das alles anstellst. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid.
Moin!
Hallo!
Hallo! Hey, eine Frage, wie kommst du zu dem Spitznamen Stoff? Das müssen wir, glaube ich, kurz mal klären.
Ich habe zwei Schwestern, die haben mich früher immer Stoffel genannt. Und im Schwäbischen darf man nicht Stoffel sagen, das ist so ein grobschlächtiger. Und dann hat meine Mutter das verboten und dann haben die mich seitdem Stoff genannt. Und das hat sich irgendwie bis jetzt durchgezogen und jeder kennt mich eigentlich nur unter Stoff.
Hammer. Dann Stoff, genau, Chris hat es schon ein bisschen angeteased. Du machst irgendwie ganz viele Projekte gleichzeitig parallel. Vielleicht kannst du ganz kurz dich nochmal vorstellen, aber auch so ein bisschen sagen, was deine Rolle denn in diesen verschiedensten Unternehmungen ist.
Stoff Büttner, ich komme ursprünglich aus Steinheim an der Mur. Das ist ein bisschen weiter weg von Stuttgart, aber seitdem ich 16 bin, bin ich auf den Straßen Stuttgarts unterwegs. Ich habe früher viel Musik gemacht hier, habe irgendwie einfach ja, die Stadt so kennengelernt, bin hier reingewachsen und wohne jetzt seit immer quasi hier in Stuttgart West, immer im Westen treu geblieben. Was mache ich alles? I Love Sushi, ja, das ist halt, das kennt wahrscheinlich, das kennen die meisten Leute aus Stuttgart so. Das ist der erste Sushi-Lieferservice in Stuttgart gewesen. Applaus-Gin, das habe ich mit ein paar Jungs zusammen gegründet, also auch eine witzige, ja, wie soll man sagen, eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Busy Mom mache ich mit meiner Frau, also quasi, sie ist sowas wie die weibliche Meisterfälscherin Kujau, so die absolut krasse Grafikerin, Illustratorin, absoluter Motor ist sie. Und was bin ich? Die einen sagen Unternehmer, ich sag Trickbetrüger. und warum ich so viele Sachen mache, ich vernetze gerne Leute und ich sag leider öfters Ja zu Sachen und gehe halt einfach in Projekte rein und push, sodass es halt einfach läuft und helfe allen. Also jeder, der irgendwie Bock hat, was zu machen, dem helfe ich einfach, weil das ist ja geil, wenn die Leute vorwärts kommen.
Und Trickbetrüger so im Sinne von Hochstapler-Syndrom, dass ja, du irgendwie denke, auf den Tag wartest.
Imposter-Ding, das
genau, wo jemand morgens reinkommt ins Schlafzimmer und sagt, hey, du kannst doch gar nichts. Und du dann denkst, ja stimmt. Und das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Ja. Ja, super spannend. Moritz, was soll ich gerade mal Stefan sagen? Moritz, du bist auch da. Wer bist du denn und was machst du bei Roland Bittner und Formery? Je nachdem, worüber du auch heute, in welcher Rolle du heute da bist, ne?
Genau. Wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, wir kommen aus der Roland Bittner GmbH raus. Also Formery ist eine Ausgründung quasi, die sich auf einen Teilbereich von der Roland Bittner GmbH konzentriert. Die Roland Bittner GmbH macht nicht nur Verpackungslösungen, sondern wir hatten verschiedene Standbeine, also vom Spritzguss übers Thermoforming, wo jetzt Formery auch angreift. Lisa und ich, meine Schwester, wir sind 2017 nach einem familiären, ja, schon eine Tragödie, weil mein Vater erkrankt ist, quasi relativ ungeplant eingestiegen Ich war mit dem Master fertig und wollte gerade in einer Investmentbank anfangen und Lisa hat Praktikas bei verschiedenen Startups gemacht und da war es natürlich schon erstmal schwierig, da wieder alles zusammenzupacken und nach Backnang hier in der Pampas zurückzukommen, quasi auch nahe Steinheim quasi. Wir sind aber erstmal rein und haben dann erstmal aus Loyalität uns angeschaut, wir müssen es jetzt mal weiterführen, ja, und dann schauen wir weiter, natürlich immer die zwei Optionen, Verkauf oder Going Concern, also weiterführen und haben dann nach einem Jahr eigentlich so viel gelernt, dass wir gesagt haben, es ist eine riesen Opportunity, da jetzt was draus zu machen und auch irgendwo ein Geschenk, das man sonst vielleicht, wenn jetzt dieser familiäre Tragödienfall nicht gewesen wäre, gar nicht wahrgenommen hätte. Und wir haben dann eben viele Lieferanten kennengelernt, nach der ersten Due Diligence auch gesehen, wow, hier im B2B kann man schon einiges reißen und da läuft auch schon noch so viel einfach schlecht, dass das einfach riesen Lücken lässt, wo man rein kann. Und haben dann schon 2017 eben gesehen, dass es in anderen Verarbeitungsverfahren um uns herum im 3D-Druck, aber auch im Spritzguss schon Plattformen gibt, die genau die Gedanken, die wir hatten, lösen. Haben dann gesehen, im Thermoforming, das ein bisschen nischiger ist, gibt es das noch nicht. Und haben dann gesagt, okay, let's do this. Wir haben dann natürlich erstmal noch 2 Jahre gebraucht, bis wir überall reingekommen sind. Und mal operativ die Rollen verteilt hatten und haben dann 2019 so rum angefangen, an der Plattform zu basteln, alles allein zu machen, haben dann noch eine Agentur mit dazu genommen, die letztendlich sehr, sehr viel Coding-Arbeit abgenommen hat und genau sind dann 2021 gestartet, waren bis August 22, haben wir alles alleine gemacht, also neben der Bittner GmbH, das war eine sehr, sehr stressige Zeit und haben dann versucht, in dem Jahr uns aus der Bittner GmbH rauszuziehen, also da operativ die Rollen jetzt wieder neu zu verteilen auf quasi auf Schultern, die auf die man sich so verlassen kann, dass wir da uns voll auf Formery konzentrieren können und haben im August 22 dann zeitgleich, als wir parallel gemerkt haben, super, unser Startup läuft an, die Anfragen werden immer mehr, haben wir dann das erste Team zusammengestellt. Also wir hatten schon so einen Fahrplan, wo es hingeht und haben dann halt nach Prio 1 bis 5 durchgestafft. Und genau, jetzt sind wir 12 fixe Mitarbeiter seit letztem August und 8 Werkstudis, das heißt 20 Köpfe in der Slack-Gruppe, haben wir letzte Woche geknackt. Und ja, wird spannend.
Ich glaube, jetzt hast du wahrscheinlich alle Fragen, die wir aufgeschrieben hatten, schon im Intro beantwortet.
Tut mir leid.
Das wäre mal gut, eine kurze Folge zu machen, oder?
Genau. Nee, aber eine Sache, genau, bevor wir dich dann auch in den Elevator-Pitch schicken, wo du dann nochmal genau erklären kannst, was Formery jetzt eigentlich macht und was es mit dem Verfahren auf sich hat. Ich finde spannend, das hörte sich jetzt so an, als wäre es gar nicht deine Vision für dein Leben gewesen, dieses Unternehmen da reinzugehen. Und das ist halt dann wirklich durch diesen Schicksalsschlag überhaupt erst die Auseinandersetzung damit, hey, es muss jetzt jemand übernehmen, da gibt es noch Dinge abzuwickeln, zu übernehmen.
Genau.
War es wirklich so? Also hattest du eigentlich nie damit geliebäugelt, in den Familienbetrieb einzusteigen?
Nicht so wirklich. Also es war vom Lebensplan her, denke ich, in weiter Ferne. Lisa und ich waren immer schon sehr familiär. Das heißt, wir hatten eine große Loyalität und natürlich, wenn die erste Generation, also die Eltern da 40 Jahre lang 24/7 jegliche Zeit und Energie reinstecken, hätte es uns schon leid getan, das zu verkaufen. Aber ich sag mal so, ich glaube, ich wäre da nicht mehr zurückgegangen, wenn ich da jetzt meine Karriere quasi in der Bank gestartet hätte und dann, je nachdem, wie es weiterverlaufen wäre. Das hat mir schon ganz gut gefallen, da ich aus dem Studium raus auch mit 2 Studienkollegen quasi in der gleichen Abteilung angefangen hätte. Und ich glaube, das wäre ganz gut geworden. Anstrengend, aber ja, schön. Wir konnten uns jetzt, Lisa und ich konnten uns beide nicht vorstellen, jetzt halt wieder in die Provinz zurückzukommen. Ich hatte dann auch das erste Jahr, als mein Vater krank war und zu Hause quasi ein Pflegefall in meinem alten Kinderzimmer wieder gewohnt und so. Also es war schon eine enorme Umstellung. Zeitgleich kam ich in den Markt rein, von dem ich keine Ahnung hatte. Also wir waren ein kleines Team. Also es gab jetzt auch technisch nicht so die Wikis, die Ansprechpartner, die ich da groß hätte kontaktieren können, sondern es war viel über unsere Lieferanten, denen ich auch bis heute noch sehr dankbar bin. Und die DNA haben wir auch bei Formery mit reingenommen. Es gibt viele Plattformen, die haben halt tausende Lieferanten und haben dann nicht so die engen Beziehungen zu denen, sondern heben sich eher über diese Quantität ab. Wir heben uns eher über die Qualität ab. Also wir haben wenige Lieferanten, mit denen aber eine sehr, sehr tiefe Integration und ein sehr partnerschaftliches Verhältnis. Und ich glaube, das ist so aus der Zeit auch raus entstanden und es ist echt ganz gut gekommen. Aber zur Frage zurückzukommen, ich glaube, wir wären freiwillig wahrscheinlich nicht zurück zur Bittner GmbH gekommen. Und wir haben auch damals schon gesagt, wir sehen uns jetzt nicht in einem hier einstellig Prozentzahl wachsenden Mittelständler auf Dauer, sondern wir haben direkt gesagt, wir wollen da natürlich auch noch was draufbauen.
Dann hören wir uns doch mal an, was das jetzt genau ist, Formery. Wir holen mal hier unseren Spätzle Valley-Aufzug. Und genau, wahrscheinlich als Gründer musstest du schon sehr oft pitchen. Bei uns ist die Challenge, dass es auf Elevator-Musik quasi geht.
Und in 30 Sekunden.
Und in 30 Sekunden, das ist nicht viel Zeit.
Ja, das ist ein harter Timekeeper.
Von daher, Moritz, bist du ready?
Bin ready.
Dann ist das dein Pitch.
Okay, also wir bei Formery, wir sind die erste digitale Plattform für Tiefziehteile. Tiefziehteile haben verschiedenste Anwendungen. Wir beliefern 8 Branchen und haben 5 Anwendungsfälle, zu denen ich gleich noch einiges sagen kann. Das ist ein Riesenmarkt global. Im Moment fokussieren wir uns auf die Dachregion. Wir haben vor, 3 Kernkompetenzen anzugehen. Automatisches Pricing von individuellen Anfragen, Projekten. Automatisches Matching von passenden Lieferanten und DFM-Prüfung, das heißt Herstellbarkeitsprüfung in unserem Verfahren. Und daraus entstehen Vorteile, wie dass wir sehr, sehr günstige Stückpreise für individuelle Projekte und sehr schnelle Lieferzeiten anbieten können, da wir immer freie Kapazitäten zur Verfügung haben.
Stark!
Und wir sind angekommen.
Wir sind da.
Das war ja fast schon Double-Time-Rap.
Ja. Moritz, ich finde es ganz...
Nicht auf 1,2 hören.
Ich finde es ganz spannend. Basti hatte die Frage schon gestellt. Du hast schon angeteasert, es war eigentlich nie dein Lebensplan. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, die Roland Bittner GmbH übernommen, was ja schon nicht zwingend die Branche war, in die du rein wolltest. Mhm. Und dann wurde dir wahrscheinlich langweilig und dachtest, komm, gründen wir halt noch Formery, was eigentlich auch in einem Gebiet ist, wo ja nicht, ich sage das mal überspitzt gesagt, dein Herzblut ist. Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, wir gründen jetzt da nochmal was Neues zu?
Mhm. Also man muss sagen, ich habe mich, bevor ich bei uns eingestiegen bin, noch nicht so für die Themen fasziniert, aber das kam dann natürlich in dem ersten Jahr, als ich da viel gelernt habe, kam die Faszination dann schon auf, sodass man auch so erste Lebens quasi Wege hinterfragt, weil ich tatsächlich in der Schule gerade, ich war recht gut in Mathe, aber ich habe mich nicht so wirklich dafür fasziniert, weil es, glaube ich, da einfach von den Lehrkräften, das ist ja immer, man hat mal Glück, mal Pech. Mhm. Und bei mir war es da in dem Naturwissenschaftlichen so, dass ich da nicht so ganz motiviert wurde und deshalb auch so ein Weg in Richtung Ingenieur, Maschinenbau zum Beispiel für mich irgendwie völlig abseits stand und ich dann erst on the job gemerkt habe, wow, das ist eigentlich ein super spannendes Thema und habe mich dann mit 20, 30 Büchern dann halt erstmal in die Verfahren und Maschinen, Materialtechnik reingefuchst und es hat mir dann aber sehr, sehr früh gefallen. Lisa und ich haben trotzdem gesagt, wir können jetzt nicht in drei Verfahren Spezialisten werden, sondern wir haben dann auch bei der Roland Bittner GmbH wirklich eisern durchgefegt, alles rausgenommen, wo wir gesagt haben, da liegen jetzt nicht mehr unsere Kernkompetenzen. Das läuft aus und haben uns dann doch schon primär auf dieses Thermoforming konzentriert, was eben was Tiefziehteile herstellt und ein kunststoffverarbeitendes Verfahren ist.
Vielleicht kannst du ganz kurz diesen Prozess erklären, weil ich habe dir erzählt, ich habe es versucht so ein bisschen anzurecherchieren. Du meintest, das lag nicht an mir, man findet relativ wenig dazu.
Genau.
Was heißt ein Tiefziehproduktion, Verfahren?
Also Tiefziehen gibt es im Endeffekt im Blech als auch im Kunststoff. Wir konzentrieren uns auf Kunststoff und da wird eine Platte oder eine Rolle, also eine Folie quasi, wird da erhitzt über den Schmelzpunkt. Die fängt dann an, weich zu werden und wird auf ein Werkzeug gepresst und erkaltet dann auf diesem Werkzeug und nimmt die Form dieses Werkzeugs an. Das heißt, aus diesem einfachen Verfahren entstehen dann diverseste Dinge von kleinsten Verpackungen, also Blisterverpackungen. Wenn man jetzt zum Beispiel seinen PlayStation-Controller auspackt, das steht ja meistens in so einem Kunststoffteil, das die Form des Controllers hat. Das wäre so ein klassisches Tiefziehteil, aber auch im Innenbereich von Caravan, von Autos, von, wenn man beim Zahnarzt sitzt, die ganzen medizinischen Abdeckungen von den Gerätschaften sind eigentlich alles Tiefziehteile. Und wie gesagt, da seht ihr ja schon Größen, Materialien und quasi Endmärkte haben da ganz, ganz verschiedene Anforderungen und die versuchen wir quasi mit Formery zu bündeln und deshalb eine riesen Opportunity da einfach Transparenz reinzubringen.
Ich finde es total spannend, was du eben erzählt hast, weil ich glaube total daran, dass man Leidenschaft für ein Thema nicht in sich trägt. Also es gibt ja ganz oft, dass Leute irgendwie so auf diesen erleuchtenden Moment warten, dass sie endlich verstehen, für was sie eigentlich brennen. Und ich glaube, ganz, ganz oft entwickelt man einfach Leidenschaft, wenn man sich mit Themen halt intensiv auseinandersetzt. Genau. So hört sich das bei dir auch ein bisschen an. Einfach, du wurdest in diesen Job geworfen, hast dich reingefuchst und dann so ein bisschen rausgefunden, hey, gar nicht so Kacke.
Genau. Nur um es abzuschließen, Lisa und ich sagen auch immer, wenn man uns fragt, wie wir auf die Idee kamen, also du kommst ja als Branchenfremder nicht drauf, eine Plattform für Tiefziehteile zu machen. Du musst ja irgendwo was damit zu tun gehabt haben. Und so war es bei uns im Endeffekt.
Sorry, bevor wir einen Elevator-Pitch gehen, du hast gerade ein bisschen den Kopf geschüttelt, als Basti gesagt hat, weil ich sehe es tatsächlich auch so, dass man mittlerweile Leidenschaft für was entwickeln kann. Habe ich bei dir gesehen, du warst da nicht ganz d'accord oder war das eine Fehlinterpretation?
Nee, ich bin da schon. Also man kann für alles Leidenschaft
entwickeln. Ja, für
alles. Also safe. Aber man muss die Dinge halt einfach so ein bisschen in der DNA haben. Also wenn du keinen Zugang hast, dann ist es nahezu nicht machbar.
Bevor wir dich, Stoff, gleich in den Elevator-Pitch schicken, du kannst ja schon mal überlegen, welches
was
von deinen Unternehmen
pitchen,
du da eigentlich willst. Zum Beispiel Applauschen, was da gerade so abgeht. Aber eine letzte Frage nehme ich noch an Moritz, die mich irgendwie interessiert. Du hattest ja dann quasi schon ein Unternehmen, nämlich eben den Familienbetrieb. Mhm. Warum überhaupt ausgründen? Also warum nicht einfach sagen, naja, wir drehen jetzt einfach diesen Betrieb auf links und setzen da um, was wir für zukunftsträchtig erachten?
Absolut, valide Frage. Lisa und ich haben genau die Frage uns 2017 auch gestellt und haben halt zwei Wege gesehen. Also wir wollten was Digitales machen im Manufacturing-Bereich, in dem wir dann eben hier waren und da unsere Möglichkeiten quasi wahrnehmen. Und dann gab es zwei Wege. Entweder wir erweitern quasi unseren eigenen Maschinenpark und gehen da voll in vernetzte Fertigung, also einfach den Weg, quasi den eigenen Maschinenpark deutlich moderner zu gestalten. Oder halt wir sagen, wir gehen den Weg da in Richtung virtuellem quasi Maschinenpark, den wir jetzt mit Formery gegangen sind, wo wir sagen, wir hebeln durch Asset Sharing quasi von unseren Lieferanten die Maschinen eher. Und da wir bei uns quasi auf der Fläche sehr, sehr begrenzt waren mit weiteren Ausbauten und auch, wie gesagt, keinen Hintergrund hatten, keinen technischen, den es da wahrscheinlich dann gebraucht hätte, wenn es wirklich in das Hands-on-Thema gegangen wäre, jetzt neue Maschinen zu kaufen. Mhm. Plus wir haben uns auch nicht gesehen, da täglich an der Maschine einfach stehen. Das war dann doch etwas zu weit. Das heißt, wir haben die Materie so verstanden, dass wir den Markt sehr gut überblicken konnten und unsere Lieferanten sehr gut überblicken konnten. Aber wir sagen auch immer, wir konzentrieren uns auf alles in so einem Projekt außer der Fertigung selbst. Das macht der Lieferant, das ist sein Spezialgebiet. Viele von denen lieben auch wirklich dieses den ganzen Tag an der Maschine stehen in der Fertigung. Und das ist eigentlich Win-Win, weil die müssen dann nicht ständig ans Telefon, keine Kunden-E-Mails, keine nervigen beantworten und Co. Und wir können uns halt 24/7 darauf quasi konzentrieren. Und das passt ganz gut.
Dann kann ich bei euch dann einfach auch quasi Sushi-Verpackungen fertigen lassen?
Könntest du zum Beispiel, ja.
Aber es kostet wahrscheinlich deutlich mehr, als in Deutschland produziert.
Das kommt drauf an. Wir hatten schon im Vorgespräch auch die Frage mit Lebensmittelverpackungen. Ja. Lebensmittelverpackungen sind nicht ganz unser Markt, weil da gibt es eben so spezialisierte Volumenhersteller, die man eigentlich als, ich sag mal, als in der Branche Angesetzter kennt. Nicht alle natürlich. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen, so Food-Anfragen von Food-Startups natürlich, die kleine Mengen brauchen. Okay. Und da macht es dann wieder Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wenn man jetzt so eine Verpackung anfragt am Markt, kriegt man Preise von wirklich 500% Spanne, was eben genau dieses Problem ist, das wir lösen, dass du als Kunde nicht weißt, kann mein Lieferant, alle können es herstellen erstmal, aber haben sie die genau passende Maschine, dass wenig Ausschuss produziert wird, den perfekt dazu passenden Werkzeugbau und so weiter. Also da gibt es einige Materialauflager, einige Themen eben, die wir wissen.
Für mich gerade wie so ein Naturdoku-Typ, der so beobachtet, wie zwei Gründer über einen Deal verhandeln. Macht ruhig weiter. Hier, Stoff, Elevator-Pitch.
Ja.
Wenn der Begriff nicht passt, dann siehst du wie ein 30-sekündiger Werbeslot, den du jetzt hast, um für Applaus-Gin zu werben. Wir holen natürlich auch trotzdem den Aufzug, also du musst schon in einem Aufzug machen, da kommst du nicht drum rum. Und auch du kriegst Jazzmusik und mal schauen, was jetzt kommt.
Hi, ich bin Stoff Büttner, ich stehe... Ich habe mir überlegt, dass ich eigentlich Applaus gar nicht mehr weitermachen möchte.
Und ach, cool.
Ich verkaufe meine 33% an den nächstbesten Bieter. Ihr habt einen Monat Zeit bis, sagen wir mal...
15.04.
15.04. wird es davor ausgestrahlt?
Ja, wir klappen mal 15.05. oder?
15.05. genau. Schickt Angebote, ich bin für alles bereit.
E-Mail-Adresse schreiben wir unten rein.
Ja, E-Mail-Adresse, safe.
In die Shownotes.
Ansonsten, I love Sushi, hey, was geht? Beste Sushi-Laden der Stadt. Yo. Grüße gehen raus.
Ey, Stoff, Wahnsinns-Pitch. Hatten wir, glaube ich, so noch nie bei Spätzle Valley. Aber ich finde es, ich würde da gerne mal anknüpfen. Weil,
beziehungsweise erstmal die Frage, ist es ein Joke? Also, du willst wirklich raus bei Applaus-Gin?
Ich habe zu viele Projekte.
Ah.
Und wie soll ich sagen, ich habe es in den letzten Tagen gemerkt, ich muss mich manchen Sachen mehr hinwenden und manche Sachen kann ich dann halt einfach nicht mehr weitermachen.
Wie hast du da für dich die Prio irgendwie glatt gezogen? Also was reizt dich oder ist Applaus-Gin auserzählt für dich und das ist jetzt ein Selbstläufer, das kann irgendwie jeder machen und ist nicht mehr spannend? Oder
also? Es ist nicht mehr spannend für mich. Mhm. Also ich liebe... das Machen, Design, dies, das, wirklich so schöne Sachen machen, die die Leute halt auch einfach lieben. Mhm. Und der Markt für Gin ist meiner Meinung nach jetzt einfach full. Mhm. Also, aber so die Brand ist schon gesetzt, so jeder kennt das. Das ist wirklich in Deutschland weit. Wir haben alle Listungen, ob Rewe, Edeka, Kaufland. Aber was soll's? Also...
Ich fand das ganz spannend, Stoff, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie vor ein paar Wochen und ich ein paar Applaus schon bei dir abgeholt habe, warst du ja in deinem kleinen Räumchen da am Werkeln und hast irgendwie was mit Steinen, glaube ich, geschliffen. Und ich dachte, so cool, irgendwie der macht gerade, worauf er Bock hat. Und du hast jetzt gerade gesagt, Trickbetrüger. Also fühlst du dich quasi nicht als Unternehmer, sondern als Trickbetrüger. Und gerade, wenn du so viele verschiedene Unternehmen hast, frage dann auch an Moritz nachher noch, kannst du ja operativ gar nicht in jedem Unternehmen wahrscheinlich tätig sein. Ne? Also du liebst das Aufbauen, aber wie gehst denn du davor, wenn du jetzt sagst, du hast Bock, irgendwas Neues zu starten, holst du dann gleich Leute operativ rein, dass du so das große Ganze nach vorne bringen kannst oder wie läuft es bei dir ab?
Ja, genau so. Also ich setze mir Meilensteine, so wo will ich wann sein und arbeite auf die hin und sammle auf dem Weg dann halt einfach Leute ein, die Bock haben.
Aber das heißt, die erste Umsetzung und auch wirklich das, die Hände, das kommt schon von dir?
Ja, auf jeden Fall, immer.
Also bis zu was für einem Punkt? Also kannst du immer sagen, bei Applaus mache ich zum Beispiel, gehe ich bis die erste Flasche steht und dann soll den Vertrieb zum Beispiel jemand anderes machen?
Genau, bis zum fertigen Produkt. Also so das ganze Createn, Design und so weiter, das mache ich alles mit meiner Frau zusammen, Anna Ruja. Beste Designerin, beste Frau der Welt. mit Hans Otto oder Dr. Hans Otto Frei und Philipp Hagemann, das sind unsere Brenner. So, und die entwerfen dann halt einfach den Gin oder die Liquors. Mhm. Und bis das dann halt einfach rund ist und dann kommt es auf den Markt. Und dann habe ich keinen Bock mehr.
Aber that's it? Du, deine Frau und zwei Typen, die den Schnaps brennen? Das ist ja schon eine kleine Truppe für ein Produkt, was irgendwie im LEH dauerhaft gelistet ist.
Und genau, dann haben wir noch die Laura, Frederik Dulay-Winkler, das ist mein Geschäftspartner, der kümmert sich um alles, was ich einfach nicht mache oder liegen lasse. Das ist relativ fies von mir, weil ich lasse viele Sachen liegen. aber genau, das ist es. Also, ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Radiosender. Jeder kennt es, es ist überall, aber am Ende ist es so eine kleine Umkleidekabine, wo vier Typen drin sitzen, die irgendwas machen und auf einem Trackpad irgendwie Sachen abfeuern. am Ende ist es genau das. Die Außendarstellung ist viel, viel größer als das tatsächliche.
Ja, aber du siehst dich dann auch bei Isle of Sushi zum Beispiel schon als Markenbotschafter nach wie vor. Also du bist schon derjenige, der quasi die Präsenz nach außen macht, netzwerkt.
Genau, das ist mein Job.
Also finde ich crazy, finde ich geil. Irgendwie, ich finde es irgendwie beeindruckend und frage mich immer, wie schafft man das? Weil wir haben ja auch gegründet vor ein paar Jahren. Und wie schafft man, also vielleicht kannst du uns da echt nochmal kurz mitnehmen, wie schafft man das denn, deiner Meinung nach, das Operative direkt quasi rauszugeben, dass man sich wirklich am Unternehmen arbeiten kann und nicht nur im ist?
Vielleicht dazu noch kurz, weil Chris, wir haben nie über dein Startup gesprochen im Podcast. Also du hattest auch im Lebensmittelbereich, ne, ein Startup und ihr wart, glaube ich, in der Hochphase Hamy, schon 10, 12 Leute.
Ja, 14, wie spricht man es aus?
The Hampany.
The Hampany.
The Hampany. Hemp und Company. Aber darum soll es heute nicht gehen.
Aber es war Hanfmilch.
Wir haben verschiedene Produkte gemacht, also wir Lebensmittel mit Hanf entwickelt, selbst hergestellt, aber auch für Kunden wie True Foods zum Beispiel produziert. Ja.
Okay.
Aber zurück zu der Frage nochmal, genau, vielleicht kannst du nochmal kurz mitnehmen, wie schaffst du es oder wie hast du es geschafft, dann immer wirklich den Part zu machen, auf den du Bock hast? Weil das stelle ich mir wirklich schwierig vor, aus dem Operativen dann rauszugehen.
Ich lasse es mir einfach richtig egal sein. Mhm. Also ich gehe raus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn die Sachen dann zusammenbrechen und nicht mehr funktionieren, dann ist es halt einfach so. Wenn eine Idee gut ist oder ein Projekt gut ist, dann läuft das. Also dann findet sich der Weg. Und jetzt natürlich bei I Love Sushi ist es so, das habe ich 2009 mit meiner Schwester gegründet, auch nach dem gleichen Prinzip. Also sie hat früher in Berlin gewohnt und immer wenn ich in Berlin war, waren wir Sushi essen, das war voll geil. Und als ich in Stuttgart war, da war halt alles so Etipetete, teuer und so weiter. Und haben wir gesagt, hey, wir machen einfach einen geilen Sushi-Laden. Und haben uns dann auch eben halt diese Meilensteine gesetzt, haben gesagt, wenn wir einen Laden finden, machen wir weiter. Wenn wir einen guten Koch finden, machen wir weiter. Und das hat alles in sich gegriffen. Und dann halt auch durch dieses riesengroße Netzwerk, was ich habe, habe ich dann halt einfach gesagt, so hey, also wer designt, wer programmiert, wer baut mit uns die Bar, wer macht das? Und alle, am Ende war es halt einfach so, dass wir einen coolen Laden einfach gebaut haben. Und Isle of Sushi war ein Stehendstart. So, wir haben aufgemacht und der Laden lief. Es es musste nicht anlaufen, weil jeder kannte es davor. Und wir haben halt einfach quasi die Brand, also die Marke ist eher um das Thema Fantum gebaut. Also sei Fan einer Marke. Fans, das ist so ein ausgelutschter Satz, aber das sage ich voll oft. Kunden geben ihr Geld, Fans geben ihr Herz. So, und so schaffst du das halt einfach. Und
das heißt, mit dem Restaurant wart ihr wirklich seit Tag der Eröffnung quasi profitabel?
Ja.
Weil, also wir hatten.
Ja, profitabel ist immer so eine Sache. Also, ich habe mir erst im siebten Jahr angefangen, Gehalt zu zahlen.
Okay.
Ich bin eigentlich Hörgeräteakustikermeister und arbeite da in der Branche immer noch.
Mhm. Du arbeitest da immer noch?
Ja, ich bin.
Also, wenn du noch Zeit hast nach deinen fünf Businesses, dann schraubst du abends noch ein paar Hörgeräte. Nee, rum.
Ich bin Dienstag und Mittwoch bin ich fest angestellter Hörgeräteakustikermeister bei Kind Hörgeräte.
What? Festangestellt?
Festangestellt.
Okay, das ist auch interessant, ja. Weil die meisten Gründer, die wir hier haben, die fragen wir natürlich auch, kannst du dir irgendwie nochmal vorstellen, in einer Anstellung zu arbeiten? Alle sagen so, nee.
Ich liebe das. Wirklich, ich liebe das.
Und Kinder hat er auch noch übrigens. Ja, genau. Okay.
Wenn, du hast die strangeste Woche gerade in meinem Kopf.
Ist sie. Wirklich, wirklich.
Wahnsinn. Aber ist das auch, vielleicht da, bevor wir dann auch zu Moritz wirklich kommen, nochmal, oder wieder, ist das der Hörgeräteakustik, der Beruf, den du gelernt hast, ist der auch da, um wirklich so das Backup für die Finanzen zu haben, um dann die Dinge auszuprobieren?
Da geht es ausschließlich um Stabilität und weil ich einfach ein absoluter Profi da drin bin, kein Trickbetrüger zur Abwechslung, da bin ich ein absoluter Profi drin. Und ich kann das richtig gut. Und wenn ich zwei Tage in der Woche einfach fest arbeite, dann kann ich die anderen Tage in der Woche machen, was ich will.
Mhm. Krass. Genau, eine Sache, die hat es bei mir jetzt noch irgendwie ausgelöst, die wollte ich noch nachfragen. Du hast jetzt hier einen Aufruf gestartet, wer deine Gin-Marke quasi übernehmen möchte. Gehst du das wirklich so an, also so lässig und cool, wie du jetzt hier sitzt und sagst, naja, wenn ich irgendwie mal jemanden finde, abends in der Kneipe, der Bock hat, dann wird sich da was ergeben? Oder gehst du schon damit hausieren und sprichst auch mal mit großen irgendwie Alkohol-Brands und versuchst einen Exit irgendwie
hinzukriegen? Ich habe noch nie einen Exit gemacht. Okay. Also wenn ihr mir da helfen könnt, wie das funktioniert. So,
Aufruf an da draußen, wenn ihr euch mit Exits auskennt, dann meldet euch beim
wirklich,
Stoff.
Wirklich, hey, ich weiß, also ich hatte einen Exit. So, ich habe mit meiner Frau zusammen eine kurze Zeit, wir haben gedacht, so, hey komm, wir machen sowas wie einen Kaffee. In der Johannesstraße, das Kiosko. Mhm. Und wir haben das gemacht, auch halt wirklich rein, alles geil durchdesignt, das ist wunderschön. Und dann ist Anna schwanger geworden. Dann haben wir gesagt, okay, gut, machen wir nicht mehr. Wie kriegen wir das Ding los? Dann haben wir es auf eBay Kleinanzeigen gesetzt. Und am nächsten Tag kam dann ein Angebot. Und dann wurde da die ausgemachte Summe auch bezahlt. Und am Ende...
Per PayPal dann transferiert, oder?
Ja, genau. Aber bitte über Freunde und Familie.
Genau. erst den Börsengang über eBay Kleinanzeigen.
Aber genau
das ist der Titel der Folge.
Ehrlich. So ist das.
Ja.
Also... Wieso denn nicht einfach machen? Mhm. Wenn jemand was sucht, geht er auf eBay Kleinanzeigen. Die Leute finden da alles. Und
das stimmt, ja. Kann ich unterschreiben. Mein Mitarbeiter hat mir auch gestern erzählt, der hat seinen Hund über eBay Kleinanzeigen gekauft. Also auch so Kategorien, wo ich nie dachte, dass das da frequentiert ist, ja.
Ach, spannend. Wie ist das bei dir, Moritz? Du bist noch relativ am Anfang wahrscheinlich. Mhm. Du hast ja gesagt, du brennst auch noch total für die Thematik, aber ist das schon was du dir jetzt auch schon vorstellen kannst, dass man irgendwann mal sagt in ein paar Jahren, hey cool, aufgebaut, übergeben wir jetzt und dann mache ich mein nächstes Passion-Project irgendwie?
Im Moment noch nicht. Also gerade auch, also ich glaube, ich habe da ein bisschen zu diametrale vielleicht Themen, aber die hängen rein damit zusammen, wie wir reingekommen sind. Also wir sind ja ein Familienunternehmen, da muss man natürlich verantwortlicher arbeiten. Ich habe es vorhin schon auch im Vorgespräch gesagt, wir haben ja in der Produktion von unserem Familienunternehmen viele Mitarbeiter, die teilweise schon 20 Jahre dabei sind. Da kann ich jetzt nicht sagen, ich probiere es mal oder ich gehe da locker 50% rein und 50% probiere ich mich an anderen Sachen aus. Da war es gerade 2017 ganz wichtig, dass die sehen, wir meinen es ernst. Mhm. Und also nicht nur die, sondern alle Stakeholder. Also auch unsere Lieferanten, die Materiallieferanten, die ganze Wertschöpfungskette durch, muss er halt sehen, dass man sich auf uns verlassen kann. Und das haben wir signalisiert nach außen. Und bei Formery ist es jetzt genauso. Wir haben dann, also viele Startups werden ja auch gerade mit dem VC-Ansatz gegründet, auf einen Exit-Ziel hin. Und wir haben das im Endeffekt nicht. Also wir finanzieren uns rein aus dem Cashflow von der Bittner GmbH raus. was uns erstmal viel Anschub gegeben hat. Das heißt, wir konnten da glücklicherweise auf Angels und VCs, was heißt glücklicherweise, so Angels sind sicherlich auch eine gute Idee, aber wir hatten die in Form von anderen Stakeholdern, wie einigen von unseren Lieferanten und Werkzeugbauern, die uns da sehr, sehr viel technisch unterstützt haben im Plattformaufbau. Und deshalb konnten wir das alles so starten nach unserem Gutdünken und wollen das jetzt schon auch so aufbauen. Also das ist unser Herzensprojekt die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall. Und wir wollen richtig groß werden in dem Bereich. Das heißt, wir wollen jetzt die Struktur so aussetzen, dass es in der Dachregion super funktioniert. Und dann schauen wir mal, ob es beim Thermoforming bleibt von den Verfahren oder ob wir da neue noch dazu nehmen. Wir waren gestern auf unserer ersten Messe und haben da ist ja fast jedes Gespräch schon Business Development im Endeffekt. Und da hat man so viele Ideen, was da noch geht, sowohl geografisch als auch produktseitig. Aber es ist halt einfach ganz wichtig in dem Markt. Wir sind ein B2B-Markt unterwegs, der eine sehr tradierte Branche im Endeffekt darstellt. Mhm. Und wenn da irgendjemand das Gefühl hat, du meinst es nicht zu 110% ernst, dann hast du da nichts verloren.
Aber ist es da schon so, weil du hast ja vorhin gemeint, bei deinem elterlichen Betrieb, da habt ihr euch jetzt operativ rausgezogen, mehr oder weniger, um euch auf Formery zu konzentrieren.
Genau.
Ist es da schon auch das Ziel, mit der Zeit dann operativ da auch mehr rauszugehen und wirklich wieder andere Wege zu erschließen? Weil ich meine, jetzt wo ihr operativ drin seid, kostet ja auch super viel Zeit für euch, ne?
Mhm. Genau. Also unsere Rolle ist im Wandel. Wie gesagt, die ersten 2 Jahre waren wahrscheinlich eher so wie dein tägliches. Also wir haben halt ganz, ganz viele Sachen zum ersten Mal auch gemacht, mit denen wir noch nicht so viel gearbeitet haben. Also wir haben jeden Funktionsbereich erstmal selbst gemacht, mit dem wir zuvor wenig Berührungspunkte haben oder hatten und haben uns halt viel Marketing, Product, auch Coding, Basics einfach selbst beigebracht. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber du kommst dann irgendwann an so ein natürliches Ablaufdatum, wo du Leute bist, die das besser können als du. Und da haben wir letzten August damit angefangen und das hat so viel frischen Wind jetzt reingebracht. Das ist so eine Erleichterung. Viele fragen auch immer, fällt es einfach, da loszulassen? Mehr als einfach. Also ich hätte gern schon ein Jahr früher losgelassen, weil es ist wirklich extrem schwierig, einfach so viele Sachen im Kopf zu haben und jonglieren die ganze Zeit. Und mich frustriert es, wenn man halt so viele Sachen gleichzeitig machen will, aber halt nur 10% davon exekutiert bekommt. Und jetzt nimmt einer nach dem anderen mehr Sachen von der Platte und rennt los. Und wir haben extrem viel Zeit in Top-Team. Aufbau investiert. Das hat sich aber absolut rentiert. Also die Investitionen, da haben wir viel gelernt. Also Team ist einfach das A und O. Kulturaufbau, Teamaufbau, da ist viel Zeit drauf gegangen, aber das läuft jetzt sehr gut an. Ja.
Vielleicht noch eine Frage zu dir, Stoff. Eins deiner Projekte Kinder haben wir eben angesprochen. Hat das mal was bei dir irgendwie verändert damals? Also weil dieses Thema so Sicherheit versus irgendwie sich ausleben, auch kreativ irgendwie ausleben oder war das eigentlich egal, dass du dann plötzlich für Kinder noch verantwortlich warst? Und
Zeit. Mhm. Das hat einfach die komplette Zeit verändert, die ich zur Verfügung habe. Also früher konnte man einfach bis in die Nacht arbeiten. Früher war jeder Wochentag eigentlich in Anführungsstrichen egal. So, es war halt einfach, jeder Tag ist ein Arbeitstag. So. Und jetzt ist es einfach so, dass ab spätestens 16 Uhr bis 21 Uhr ist die Zeit einfach mit den Kindern und am Wochenende auch. Und da muss man einfach auch die Prioritäten einfach umlegen. Mhm. Ja.
Stoff, du hast es vorhin so salopp gesagt, irgendwie gerade, weil ihr beide jetzt angesprochen habt oder du hast auch genickt, dass Moritz meinte, Team super wichtig, hören wir auch von den Gründern immer, dass Gründungsteam wichtig ist, aber auch dann der Aufbau, die Kultur zu schaffen. Hast aber dann gleichzeitig gesagt, ja, da haben wir uns Meilenstein irgendwie so gesetzt, wenn wir halt einen Koch finden, dann finden wir den halt, dann passt's. Aber wie bist du da vorgegangen, um in deinen verschiedenen Unternehmen auch die richtigen Leute zu finden?
Die kommen auf einen zu. So, man findet die auf dem Weg. Mhm. Also ich habe alle auf dem Weg gefunden. So viele waren mal kurz im Team, dann hat sich rauskristallisiert, hey, na, ist es nicht. Und die meisten Leute kommen einfach, die findet man.
Das heißt, bei dir ist es im Flow, ist einfach im Fluss. Du guckst links und rechts und irgendwo taucht dann jemand, so ein himmelartiges Wesen auf, das dann für dich für eine kurze Zeit begleitet.
Exakt, ja. Genau. Und manche bleiben halt ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Keiner geht irgendwie mit bösem Blut. Das ist auch so eine wichtige Sache. So, ich habe eigentlich zu allen Leuten, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe, immer noch ein gutes Verhältnis. Oder wir telefonieren oder gehen mal essen oder irgendwie so. Also
Moritz, hast du heute Morgen auch schon auf dem Weg einen potenziellen Mitarbeiter, Mitarbeiterin gefunden? Oder wie läuft das bei euch ab, jetzt um so ein Team aufzubauen?
Ja. Nee, uns ist es nicht ganz so einfach gefallen. Also zuallererst, ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unseren Branchen, in denen wir unterwegs sind.
Absolut,
in der
Gastro
kennt man sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und auch in allen kreativen Bereichen. Wir sind ja schon in einer sehr tradierten Branche unterwegs, in die man jetzt, also die Kunststoffbranche generell, auch wenn man die Statistiken anschaut, dadurch, dass eben die ganzen Produkte, die beim Endanwender ankommen, im Verpackungsbereich einen recht schlechten Ruf gekriegt haben, ist es auch für Junge so, dass die Zahlen Ausbildungsstellen und auch wer sich für die Branche interessiert, extrem rückläufig sind. Mhm. Und man muss dann eben junge Talente, die man definitiv braucht, in dem Bereich muss man dann halt mit der Story catchen. Mit einem Team, das mittlerweile, glaube ich, so knapp um die 30 ist oder fast schon drunter rutscht. Also bei der Bittner GmbH waren Lisa und ich damals die absoluten Küken, als wir eingestiegen sind. Jetzt sind wir die Oldies quasi fast schon im Team.
Wie alt bist du?
34.
Ah, okay.
Genau. Also wir finden die nicht auf dem Weg, sondern wir haben ganz viel ausprobiert. Also wir nutzen im Recruiting jeden Kanal, muss man auch, um da dann am Ende des Tages aus hunderten Leuten einzufinden. Lisa und ich machen wirklich viel aktives Recruiting, dass wir uns an LinkedIn setzen und halt einfach schauen, wer da in Frage kommt und die Leute anschreiben. Wir haben einen Tech-Recruiter, auf den wir uns super verlassen können, der mega, mega gut, gut ist. Wir haben uns, ähnlich wie HeyJobs, das Geschäftsmodell, haben wir uns selbst so ein Social Media quasi Funnel zusammengestellt, der auch ganz gut funktioniert, gerade um die junge Generation zu catchen, wo man quasi eine Werbung ausgespielt bekommt und dann nur 2-3 Fragen beantworten muss, dann auf einer Liste landet und wir können uns dann da melden. Und so nutzen wir einfach ganz, ganz viele Kanäle, die dann auf Join zusammenlaufen. Das ist so ein Recruiting-Tool, das ich ganz gut finde. Und dann dauert es aber trotzdem noch eine Weile, bis die Leute dann anfangen. Also gerade im Sales haben wir uns extrem schwer getan. Ich wusste,
sagen witzigerweise alle, die bisher da waren, dass Sales ganz schwer zu finden ist. Ne?
Absolut, also gerade bei uns auch noch. Du musst halt bei uns kein Software-Tool verkaufen, sondern es sind alles individuelle Projekte, die du schon nach einem Schema beraten musst, aber es ist halt alles irgendwo ein bisschen individuell. Mhm. Wir versuchen das so viel wie möglich Prozess und so viel wie möglich Guidelines reinzubringen, die es dem Sales einfacher machen, gerade von Anfang an weg Erfolg zu haben. Aber es ist halt doch einfacher, gerade wenn man auf Commission immer das gleiche Produkt verkauft, als bei so einem B2B-Startup erfolgreich zu sein, gerade wenn man nicht aus der Branche kommt. Und so ist es ja, wir stehen gerade im Sales halt immer vor der Thematik, nehmen wir einen guten Seller, der halt schon einen guten Track Record hat oder einen, der aus der Industrie kommt. Und unser Ansatz war es eher, tatsächlich einen guten Seller zu nehmen und dem die Industrie-Basics beizubringen, so wie es Lisa und ich uns damals beigebracht haben. Genau.
Wir wollen gleich noch was mit euch zocken, aber eine letzte Frage. Ich habe es ein bisschen rausgehört. Es ist eine Branche, die im Wandel ist. Du hast es gemerkt, man merkt es direkt an dem Nachwuchs quasi, dass der so ein bisschen nachlässt, weil einfach Druck durch neue Gesetze, durch das wahrscheinlich wachsende Nachhaltigkeitsbewusstsein der KonsumentInnen kommt. Was hat das für Implikationen für euch? Also wie bereitet ihr euch auf eine plastikfreie Zukunft vor?
Mhm. Also man muss sagen, die Kunststoffprodukte, die man jetzt hier meint, wie Plastikbecher oder Lebensmittelverpackungen, die sind ein ganz, ganz kleiner Anteil von dem, was wir machen. Und in den Bereichen sind wir, wie gesagt, eher im Business Development quasi mit Firmen wie BioVox unterwegs, die PLA-Produkte machen, bioabbaubare Produkte. Und die quasi, muss man sich vorstellen, bei uns ist ja so, da wenn ich selbst produzieren, empfehlen wir die an unsere Lieferanten, die sonst nie auf die kommen würden, und die probieren dann deren Produkte aus und so entstehen dann eben ganz coole Geschichten. Aber die meisten Anwendungen, die wir machen, sind technische Anwendungen. Das heißt Intralogistikbehälter, das heißt in der Medizinverpackung, jetzt während Corona hat man es ja auch gesehen, wo Kunststoff einfach die einzige Möglichkeit ist, da Sterilitätsvorschriften und Ähnliches einzuhalten und eben ganz, ganz viele Anwendungen, die in den Bereich Automotive und Verkleidung und so gehen. Und da ist Kunststoff eben nicht wirklich bedroht, sondern Kunststoff wird besser, die Kreisläufe werden besser, gerade im Industrial-Kreisläufe, dass man versucht, quasi Produkte zurückzurufen und dann wieder einzuschreddern und zu Recycling zu verarbeiten. Wie gesagt, ich war gestern auch auf der Messe, es kam tatsächlich in der Kunststoffbranche an. Die ist sehr langsam, sehr träge und im Durchschnitt sehr, sehr alt, sehr, sehr reif, würde ich sagen. Und viele Köpfe kriegt man es auch nicht mehr rein. Aber die Branche hat schon gemerkt, dass man da was tun muss. Und wir sind, glaube ich, auch nächsten Monat bei der SKZ. Das ist so ein Branchenmedienhaus im Podcast. Die hatten wohl gestern einen Pod, auf den bin ich gespannt. Da haben sie einen grünen Politiker antreten lassen gegen einen von Plastics Europe. Das ist quasi so die europäische Lobbyorganisation. Und auf das Gespräch bin ich mal ganz gespannt, was da so stattfand. Aber ja, die Branche weiß auf jeden Fall, was da auf sie zukommt, sagen wir es mal so.
Ich bin jetzt gespannt auf das Spiel, das wir spielen. Und da wird Chris ganz, ganz kurz die Regeln erklären. Oh, wir haben keinen Sound. Moment, starten wir nochmal.
War die perfekte Überleitung, Moritz. Ja. Ihr tretet gegeneinander an. Stoff gegen Moritz. Wir spielen mit euch. Start-up-Begriffe raten jetzt auch schon zum vierten Mal. Stoff hat es drauf, ja. Der ist heiß. Wir geben euch drei Begriffe. Ja. Also der zuerst zwei Punkte hat, der gewinnt das Spiel und darf natürlich auch einen tollen Preis mitnehmen. Wir geben euch maximal drei Hinweise. Ihr dürft natürlich auch schon früher buzzern. Der Buzzer, den haben wir da hinten. Und Basti, es gibt auch was Grandioses zu gewinnen.
Genau, hier kommt der Buzzer. Schaut, dass ihr beide draufhauen könnt. Zu gewinnen gibt es den original 24-karätigen Goldpokal von Spätzle Valley. Auf dem steht eingraviert World Champion im Gründerinnen-Duell bei Spätzle Valley. Und zur Sicherheit haben wir auch nochmal draufgeschrieben. 24-karätiges Gold.
Super. Also Stoff, wenn du gewinnst, dann brauchst du wahrscheinlich Applausstehen gar nicht mehr zu verkaufen.
Ja, den trage ich dann um den Hals.
Genau, für die Griffe ist Chris verantwortlich. Ich habe vorhin mal reingeguckt, die sind schon knifflig heute. Also,
und toi, wir müssen toi, einfach toi nur sagen, was es ist.
Genau, also wir geben euch, wir suchen jetzt den ersten Begriff. Dann gebe ich euch maximal oder wir euch maximal drei Hinweise. Mhm. Wenn ihr nach dem ersten, zweiten oder dritten denkt, ihr wisst, drauf buzzern und lösen.
Okay.
Genau, wenn ihr falsch löst, dann hat der andere Zeit und kann sich alle Tipps anhören. So, wir machen es hier ein bisschen spannend.
So, der erste Hinweis, den wir zum Begriff geben, wird normalerweise in Dollar berechnet. Eine Abkürzung, die es dafür gibt, ist LTV. Und der dritte Hinweis, es handelt sich um den Erlös, den der Kunde für das Unternehmen bringt.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, also ich weiß Spaß, es eigentlich. Ne? Okay. LTV, ganz kleiner Moment.
Stoff, du hast gar keine Ahnung.
Gar nicht.
Terminal Value ist die TV wahrscheinlich, oder?
In die Richtung.
Hey, wenn du einen Fehler machst, dann krieg ich den Punkt, oder?
Ich glaube, der Jingle läuft noch 30 Minuten. Ja, ich glaube auch. Ihr könnt euch Zeit lassen. Aber ich kenne den Begriff so tatsächlich, ich kenne ihn noch mit was vorne dran immer.
Ja.
CLTV.
Lifetime Value?
Bam, dann stark!
Yes! Sehr gut. Ich mach ihn an.
Alles gar nicht an. Oh. Habe ich ihn ausgemacht vorhin, es tut mir leid.
Okay, es steht fairerweise genau 1-0 für Moritz. Und wir machen direkt weiter mit dem zweiten Begriff.
Der erste Hinweis. Stopp, jetzt seine Chance.
Ja, perfekt.
Erst vor kurzem gegründet.
Okay.
Es versucht Antwort auf eine Frage zu finden. Oder ein Problem zu lösen. Mhm. Dabei handelt es sich um die erste Phase eines Unternehmenszyklus. Moritz?
Pre-Seed?
Ah. Oder Seed? Nein, ist leider falsch.
Warum, darf ich nochmal? Oder muss ich dem anderen die Chance lassen?
Jetzt, Stoff hat
keine Ahnung, wirklich.
So. Sollen wir mal einen kleinen Hinweis, dass wir es spannend machen können, Moritz? Was meinst du?
Der Begriff ist fies, weil er so einfach banal ist.
Weil ihr habt alle eins davon.
Start-up.
Jawohl.
Ein Start-up.
Ja, okay.
Start-up.
Ich glaube, okay, den Punkt geht.
Das war das MVP gesagt, aber ist völlig fair. Ja,
lustig. Bei dem Spiel. Wir haben dieses Spiel jetzt vier Folgen lang gespielt und es steht immer 1-1. Also wir machen immer alle drei Begriffe. So auch jetzt. Und der ist auch wieder tricky.
Es geht. Stoff um 24 Karat für dich vielleicht. Für den Ruhestand. Um den Ruhestand. Der erste Hinweis. Größter Gewinn.
Mhm.
Der zweite Hinweis, es ist meistens über eine längere Zeit schon erfolgreich.
Mhm.
Und als drittes gibt es einen deutschen Begriff, woran man es vielleicht erkennen könnte, und zwar die Kuh.
Ah.
Moritz, willst du buzzern?
Komm, buzzern.
Ich bin gerade immer am Überlegen.
Dünnes Eis.
Achso, die Cash Cow.
Jawohl!
Und damit geht genau, Stoff verleiht dir quasi stellvertretend den Pokal. Sehr gut.
Nice. Brauchen wir was auf dem Schreibtisch.
Hier, Stoff, du musstest die ganze Zeit schon lachen bei Elevator Pitch, bei Startup-Begriffen. Identifizierst du dich eigentlich nicht als Gründer von Startups?
Doch. Aber ich habe mit den ganzen Terminologien nichts am Hut. Ich tue ja einfach nur. Also würde ich ganz ehrlich so, Agentursprache, aha, beherrsche ich nicht.
Ich bin also tue ich, ist dein Motto.
Genau, ich bin ich bin da ganz einfach gestrickt. Mhm. Ich umschreibe die Dinge vielleicht. Aber ich habe auch nichts mit Zahlen am Hut.
Aber vielleicht noch die Frage, ging bei dir noch nie was schief? Also hast du noch nie ein Ding in den Sand
super
gesetzt?
Super viele Sachen. Ja, mega, mega krass viel.
Und auch genau deswegen glaubst du, weil du es auch, sag ich mal, so easy angehst, glaubst du, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass manche erfolgreich werden, manche
beziehungsweise, nicht? Ja, aber das, auch wenn die Sachen halt schief gehen, ist halt ein Learning. Also und viel Geld verbrannt. Mhm. Viel, viel Geld verbrannt. Aber dadurch halt einfach krass schlau geworden. Also, ja. Mhm.
Wir fragen immer nach dem größten Fuck-up. Ich glaube, du hast bestimmt ein paar ganz gute Stories auf Lager. Gibt's eine, die du scheren magst?
Naja, also wir hatten mal in Ludwigsburg ein Restaurant. Wir wollten einen zweiten Sushi-Laden aufmachen. Und wirklich, der Laden war komplett fertig, schlüsselfertig so. Die Kühlschränke, Gefrierschränke waren eingeräumt, alles. Und wir haben keinen Koch gefunden. Wir haben einfach keinen Koch gefunden, dem wir das Ding in die Hand geben wollten. So, und dann war es einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wir können nicht aufmachen. Dann haben wir uns 2 Tage einfach eingeschlossen, haben ein komplett neues Konzept geschrieben, haben einen eurasischen Dim-Sum-Laden gemacht. Geilstes Essen der Welt. Nur das Problem, dass Ludwigsburg, wenn der gemeine Ludwigsburger Geld ausgeben will, ist uns aufgefallen, dann geht er nach Stuttgart. und das sind halt einfach, also kein Schwaben-Hate, aber hey, die Leute, die sind halt einfach cheapes Essen gewöhnt. Mhm. So, wenn die Mini-Frühlingsrollen für 1,50 kaufen können, dann kaufen sie keine handgerollte für 8,50. Mhm. Ja. Das ist einfach das Ding.
Aber ist das ein Stuttgart-Problem oder sind nicht generell die Deutschen so ein bisschen, geben nicht gerne Geld für Essen aus?
Ich glaube, also zum jetzigen Zeitpunkt hat sich ja eh alles geändert, so nach Corona. Alle Lebensmittelpreise sind ja inzwischen seit Fantasiepreise. Aber so damals war das, keiner wollte Geld ausgeben. Aber es war halt, also man hätte sich auch einen Stern holen können oder richtig beißen und Jahre noch durchziehen und dies und das. Aber hey, das geht doch alles von unserer coolen Lebenszeit ab. Und deshalb haben wir den Laden einfach dicht gemacht. Dann haben wir den vermietet, einen Zechpreller, krass viel Geld verloren, weil er hat nicht gezahlt, sondern ist einfach gestorben und so Sachen.
Was soll denn das?
Ja, ja, gell. Und das war interessant, es waren
ganz viele Fragezeichen.
Weirdes Geld, genau, nicht durch unsere Hand.
Es geht jetzt so ein True-Crime-Podcast.
und ja, also quasi, das war schon ein Fuck-up, also es ist viel Geld flöten gegangen, aber am Ende, und daraus habe ich auch eine Sache gelernt, egal was, welches Projekt du anfängst, leg dir immer ein Exit bereit so. Wie kommst du aus einer Nummer mit einem blauen Auge raus? Ja.
Thema Gastro, mega spannend. Auch da gibt es eine Folge, könnt ihr mal reinhören, wenn ihr da Bock habt, mit Timo Hildebrand, der hat ja das Y hier in Stuttgart
netter
gegründet.
Typ.
Und super netter Typ und der aber auch erzählt hat über die Struggles und dass sie es erst mit ein bisschen so Fine Dining ist vielleicht sehr hochgegriffen, aber ein bisschen Fancy Essen probiert haben und auch da den Turnaround nicht geschafft haben. Absolut. Und jetzt ihr Konzept nochmal überarbeiten mussten. Mhm. Super spannende Folge. Mhm. Letzte Frage, Moritz. Stuttgarter Startup-Szene, wir haben vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Wie nimmst du die wahr? Identifizierst du dich als Teil einer Szene? Genau.
Wir sind ja noch ganz, ganz frisch, also wir stoßen jetzt erst in die Szene dazu, sag ich mal, weil wir bis letzten August quasi noch im, ich nenne es nicht mehr Stealth Mode, aber wir waren halt schon Kopf runter und haben gebaut quasi und sind dann ab August auf die Straße und exekutieren. Aber wir nehmen natürlich die extrem starken B2B-Startups hier in Stuttgart schon wahr und wir haben uns da, also ich würde es nicht sagen, dass Lisa und ich quasi Modelle uns irgendwo abgeschaut haben, aber was die machen, das fanden wir natürlich schon von Anfang an cool, weil die genau damals, als wir die Idee hatten, gestartet sind, also gerade so Firmen wie LaserHub, es gibt jetzt auch weitere sehr erfolgreiche Unternehmen wie SpareTech, Marktpilot, die da um uns rum ähnliche Dinge sehr erfolgreich machen. Und da ist Stuttgart die stärkste Region in Deutschland auf jeden Fall in dem Bereich.
Spannend, dass du das sagst. Wir hatten gestern Bene von Flip zu Gast, der auch gesagt hat, dass Stuttgart ist Mekka für die B2B-Startups.
Mhm. Ich glaube, das ist in Deutschland noch nicht ganz so angekommen, weil es sehr nischig ist und man da halt so in seiner Bubble lebt. Aber ich glaube, das wird schon auch noch, ich glaube gerade, dass der Gründer von SpareTech auch demnächst im Handelsblatt war und das schon so ein bisschen angeteasert hat, dass da in Stuttgart gerade was geht, sich da was entwickelt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ja. Und
In Stuttgart geht was. Das sind doch voll die
geil,
schönen Schlussworte, ne? Für
diese
Folge.
Richtig hier.
Hier, danke euch beiden, dass ihr heute da wart und quasi gemeinsam mit uns hier im Podcast gefrühstückt habt. War eine super Folge. Chris, wer ist denn nächste Woche am Start?
Nächste Woche zu Gast ist Lutz, der Gründer von Studibuch, und Robin, der Gründer von Give It Joy. Studibuch auch schon Millionenumsätze. Give It Joy ist gerade am Durchstarten mit Mitarbeitergeschenkboxen. Deswegen seid gespannt. Ich hoffe, Basti, du bist wieder mit dabei.
Ich denke, ich werde mal vorbeischauen, ja. Dann beenden wir diese Folge wie immer mit Chris' berühmten letzten Worten.
Ihr wisst ja, vergesst nicht, Basti, die Spätzle auf dem Herd. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.